Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, Karl Dietli. Relevant ist eines von unseren neuesten Podcast-Formaten. Unser Medienhaus RF Media Schweiz macht eine Reihe von verschiedenen Podcast-Formaten. Wenn dir der Podcast gefällt, darfst du ihn gerne deinen Freunden weiterempfehlen. Du unterstützt uns auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst oder eine gute Bewertung gibst. Danke vielmals. Vor 5 Jahren war plötzlich vieles anders. Die Corona-Pandemie hat Europa und damit auch die Schweiz erreicht. Unser Bundesrat hat den Lockdown ausgerufen. Gefolgt sind Einschränkungen wie Abstand halten, Maskenpflicht oder auch das Versammlungsverbot. Unsere ganze Gesellschaft war davon betroffen. Das Leben ist plötzlich nicht mehr so weitergegangen wie vorher. In diesem Podcast wollen wir jetzt, 5 Jahre später, nochmal zurückschauen und eine Bilanz ziehen. Was hat das für gewisse Bereiche bedeutet, damals? Für Jugendliche, für die Kirchen oder auch für Menschen aus der Kunst- und der Kulturszene? Unter den Bevölkerungsgruppen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und mit weiteren Krisen der letzten Jahre als stark Leidtragende bezeichnet werden, sind die jungen Menschen in unserer Gesellschaft. Immer wieder heisst es, die Jugend und junge Erwachsene seien von der Multikrise besonders betroffen. Darüber geredet hat der Georg Hoffmann mit dem Dino De Marchi. Er ist Mediensprecher bei der Pro Juventute, einer Organisation, die sich engagiert beim Kinder- und Jugendschutz und bei der Förderung von Jungen.
Also Kinder und Jugendliche wachsen aktuell in einer Zeit auf, wo eine Krise auf die nächste folgt. Das ist für sie eine sehr belastende Zeit. Wir haben in der Beratung 147 seit der Corona-Pandemie Jahr für Jahr eine Zunahme am Beratungsaufwand. Und dabei geht es auch immer mehr um schwerwiegende Themen.
Telefonberatung hat ihr angesprochen. Ich nehme an, Online und Chat sind auch das Thema geworden. Was kann man sagen zu der Beratung? Also, was sind so Folgen eben bei den Jungen und warum rufen sie auch auf die Notrufnummern an oder Fragen für Therapie etc.?
Seit der Corona-Pandemie haben die Beratungen beim 147 um rund 70% zugenommen. Die Anfragen wegen Suizidgedanken haben sich seitdem verdreifacht. Wir haben jeden Tag etwa 9 Anfragen wegen Suizidgedanken. Danke. Wir haben leider auch eine Zunahme an Kriseninterventionen. Wir müssen inzwischen jeden zweiten Tag eine Blaulichtorganisation aufbieten, weil ein junger Mensch kurz davor steht, sich etwas anzutun. Vor 5 Jahren haben wir das noch einmal pro Woche machen müssen und die Zahlen zeigen, dass es in der jungen Generation mehr psychische Belastungen gibt und die Kinder und Jugendlichen treffen mit ihren Problemen und Sorgen jetzt auf ein Versorgungssystem, das überlastet ist. Es gibt einfach nicht genügend Therapieplätze spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. Da gibt es eine lange Wartezeit. In dieser Wartezeit kann auch der Leidensdruck steigen. Darum ist es wichtig, dass man so niederschwellige und auch lebensrettende Erstanlaufstellen wie 147 unterstützt. Und wir von Pro Juventute wollten genauer wissen, wie geht es der jungen Generation. Wir haben letztes Jahr eine Jugendstudie durchgeführt und mit dieser Studie haben wir herausgefunden, dass sich jede dritte junge Person häufig müde und erschöpft fühlt. Und auf die Frage, was ihnen Stress verursacht, dann haben sie am meisten genannt, den Stress in der Schule, den Stress in der Lehre, also den Leistungsdruck, die hohen Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Und viele machen sich auch Sorgen um ihre finanzielle Situation und ihre Zukunftsperspektive. Und rund ein Viertel macht sich auch grosse Sorgen um Entwicklung in der Welt. Das heisst, es liegt ihnen durchaus am Herzen, was in der Welt passiert und was unsere Gesellschaft für Herausforderungen hat.
Und so als Konsequenz, was kann man da auch noch sagen? Sind die zwingend negativ oder kann man vielleicht sogar teils etwas positiv deuten? Also gerade im Zusammenhang jetzt auch mit der Pandemie, wo ja, oder auch anderen Krisen, wo vielleicht sagen wir die Globalvernetzung auch eine andere ist geworden, Online-Vernetzung, Mediennutzung, also im Guten wie im Schlechten. Oder vielleicht eben auch, gibt es auch gute Auswirkungen dort?
Gemäß Jugendstudie nutzt eine Mehrheit der befragten Jugendlichen die digitalen Medien, um Freundschaften zu pflegen, um in Kontakt zu bleiben mit ihren Freundinnen und Freunden. Und etwa 20% haben erzählt, dass sie über digitale Medien auch neue Freundschaften gefunden haben. Und gerade während der Corona-Pandemie, wo wir ja alle zu Hause waren, da haben ja digitale Medien eine Möglichkeit geboten, die Nähe zueinander zu erhalten, trotz physischer Distanz. Gleichzeitig hat es aber auch eine Zunahme gegeben an Cybermobbing und Cybergrooming. Es gibt auch Risiken im Internet. Und für Pro Juventud ist es darum wichtig, dass Kinder und Jugendliche einen gesunden Umgang mit Medien lernen können, dass sie jetzt dank Medienkompetenz so Risiken auch können erkennen, dass sie die sicher navigieren und dass sie das kreative Potenzial von Social Media und Internet auch können konstruktiv nutzen können. Und dabei erwerben sie zum Beispiel auch Skills, die ihnen unter Umständen für spätere Berufsleben durchaus von Vorteil sind.
Gerade in den Pandemiejahren oder jetzt im Zusammenhang auch mit Homeoffice, wo aktueller geworden ist denn je, oder auch von daheim sogar die Schule besuchen online, hat es ja je nach Familiensetting auch die Situationen gegeben, wo dann plötzlich alle daheim waren, oder? Also Kind als Schüler, Innenschüler, die Eltern, die vielleicht sowieso im Haushalt waren, vielleicht zum Teil eben dann plötzlich Homeoffice haben müssen schaffen, plötzlich ist man so ein bisschen aufeinander gewesen. Also bei uns daheim war es so gewesen. Kann man etwas sagen, oder wie kann man sagen, hat sich das auf familiäre freundschaftliche Beziehungen, sagen wir im realen Leben, ausgewirkt im physischen Alltag, nicht nur online?
Also gemäss Jugendstudie ist es für das Wohlbefinden der Jugendlichen sehr wichtig, dass sie eine gute Beziehung zu den Eltern haben. Und die meisten haben auch angegeben, dass sie eine sehr gute ältere Beziehung haben, dass sie sich auf die verlassen können, dass sie sich unterstützt fühlen. Und das ist ein ziemlich wichtiger Faktor, wenn es um Resilienz geht. Also die Widerstandsfähigkeit, die Herausforderungen, dass man die kann erfolgreich meistern kann. Und die Jugendlichen sind natürlich auch Freundschaften sehr wichtig. Das ist ja dann gerade in dieser Phase essentiell für die Selbstfindung. Und die meisten Studienteilnehmenden haben dann auch gesagt, dass sie Freunde haben, auf die sie sich verlassen können. Das stärkt ja auch wiederum ihre Resilienz. Und die Corona-Pandemie ist ja nicht nur eine Krise gewesen, sie war auch ein Anstoss gewesen, zu erkennen, wie zentral psychische Gesundheit eigentlich ist. Und durch das ist auch die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen glücklicherweise mehr in den Fokus gerückt worden. Und wir müssen jetzt eigentlich gemeinsam mit ihnen im Dialog schauen, was ihnen hilft und was sie stärkt. Und es ist eben auch an der Zeit, sich zu fragen, was für Rahmenbedingungen braucht es in der Gesellschaft, damit sie sich psychisch gesund entwickeln können.
Das war der Dino De Marchi, Mediensprecher von der Stiftung Pro Juventute, Beratungsstelle für Jugendliche und Eltern. Die Jugend hat die Pandemie und ihre Folgen drastisch gespürt. Aber nicht nur sie, auch die Kirchen in der Schweiz haben das sehr stark gespürt.
Der Lockdown 2020 war auch für die Kirchenlandschaft ein schwerer Schlag. Von einem Tag auf den anderen war es plötzlich nicht mehr möglich, dass Kirchengängerinnen und Kirchengänger sich eins zu eins in der Kirche oder in sonstigen Versammlungsräumen getroffen haben. Plötzlich mussten andere Lösungen hin. Wegen der eingeschränkten Versammlungsfreiheit musste man die Besucheranzahl einschränken und hat später dann auch geimpfte und ungeimpfte Personen trennen. Sie haben nicht mehr gleich behandelt werden. Dafür hat es plötzlich die Möglichkeit gegeben, die Gottesdienste und andere Angebote online zu verfolgen. Der Peter Schneeberger ist Präsident vom Dachverband der Freikirchen und christlichen Gemeinschaften in der Schweiz und blickt zurück auf die Zeit von 5 Jahren im März 2020.
Ja, wenn ich nach 5 Jahren zurückblicke, bin ich dankbar, dass wir durch diese Zeit wirklich gut durchgekommen sind. Wir hatten ein doppeltes Ziel gehabt, das heisst, den einzelnen Personen, die bei uns Veranstaltungen besucht haben, in Freikirchen möglichst grossen Schutz zu gewähren und gleichzeitig möglichst vielen Menschen weiterhin Anteile der Kirche zu geben, sodass sie dabei sein können. Das war unsere Zielsetzung und die ist relativ gut gelungen.
Dann hat es ja auch noch die Kirchenbereiche gegeben für Geimpfte und Ungeimpfte. Ein grosser Verriss. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Die Zeit, in der die Zertifikatspflicht eingeführt wurde, in allen Veranstaltungen der Schweiz, die haben wir als schwierig erlebt. Weil das etwas ist, was Einschränkung von der Versammlungsfreiheit ist und auch Einschränkung von der persönlichen Integrität. Es haben Leute müssen ganz etwas Persönliches vorweisen, dass sie Gottesdienste dürfen gehen. Das ist fremd und das haben wir bemängelt und angegriffen und öffentlich ist dagegen gewehrt. Das hat dazu geführt, dass es grosse Zeitungsartikel gegeben hat, weil wir gesagt haben, das ist nicht eine statthafte Einschränkung von Kirchen. Und dort hat es nachher viele Diskussionen gegeben. Wir haben aber gesagt, dass wir diese Frage auch intern miteinander anschauen und einen pragmatischen Umgang damit finden. Das heisst, wieder nach diesen zwei Grundsätzen, möglichst die Einzelperson ihrer Vulnerabilität zu schützen und gleichzeitig möglichst vielen Teilnehmern ermöglichen, dass sie Präsenz bei uns dabei sein können.
Mittlerweile ist das alles ja schon wieder 5 Jahre her, seit dem Zeitpunkt vom Lockdown. Gewisse Sachen hat man ja schon aufschaffen können. Vor kurzem hat es ja auch noch einen Forschungsbericht gegeben, wo Sie als der Freikirchenverband veröffentlicht haben. Wie haben sich da Kirchen nach dieser Zeit entwickelt?
Die Freikirchen haben während dieser Zeit sehr viel investiert in die Qualität ihrer Gemeinden. Das heisst, sie haben zum Beispiel Übertragungen gemacht, sie haben Kirchen daheim ganz neu entdeckt, sie haben leitungsmässig kommunikativ viel eingesetzt und das hat sich jetzt ausgewirkt, 5 Jahre später, dass die Freikirchen sich wieder gut erholt haben, auf einem guten Weg sind. Die Anzahl der Teilnehmer an unseren Gottesdiensten hat zugenommen und auch die Anzahl der Gemeinden haben wir praktisch halten können.
Also insgesamt eine gute Entwicklung, würden Sie da sagen, oder?
Ja, insgesamt eine sehr gute Entwicklung. Was uns zu wenig gelungen ist, ist in den Gemeinden eine gute Aufarbeitung zwischen den verschiedenen Stimmungen und Umgang mit den Massnahmen zu ermöglichen. Der Grund liegt darin, dass gerade nachdem, dass die Pandemie zu Ende gegangen ist, der Ukraine-Krieg gekommen ist und auch die Finanzkrise gekommen, die Leute waren sehr beschäftigt mit dem, was gerade wieder gekommen ist. Und darum ist eine wirklich gute, versöhnliche Aufarbeitung, glaube ich, zu wenig gelungen in den Gemeinden.
Jetzt ist ja die alte oder neue Versammlungsfreiheit, je nachdem, wie man es sehen will, ist ja jetzt wieder da. Wie gehen da die Freikirchen mit der jetzt wieder um?
Sie haben ganz sicher einen Haufen gewonnen beim technischen Know-how. Also es ist möglich, Gottesdienste per Livestream zu übertragen. Es ist möglich, Kirchen daheim zu haben. Und gleichzeitig sehen sich die Leute nach guten Beziehungen, nach bedeutungsvollen Beziehungen. Und darum stellen wir auch fest, dass die Leute nicht nur einfach jetzt daheim ihren Gottesdienst pflegen oder sich einschalten per Livestream, sondern sie wollen wirklich beteiligt sein an einer lebendigen Gemeinde. Und das kannst du halt nur, wenn du vor Ort bist, wenn du mit dabei bist. Und dort merken wir, das ist ein Punkt, den wir mit noch haben. Wir können technisch können wir mehr. Wir haben gleichzeitig entdeckt, wie wichtig Beziehungen sind. Und das versuchen wir zu pflegen jetzt.
Das also das Fazit von Peter Schneeberger, dem Präsident vom Dachverband der Freikirchen und christlichen Gemeinschaften in der Schweiz. Er hat Stellung genommen, was die Kirchen und speziell die Freikirchen mitgenommen haben aus der Corona-Zeit. Vieles ist also gut gelaufen. Man hat aber auch Sachen falsch gemacht und nimmt darum vieles Neues mit für die Zukunft. Jetzt 5 Jahre nach dem Lockdown.
Der Peter Schneeberger hat ja schon gesagt, dass die Kirche speziell in dieser Zeit in der Digitalisierung hat müssen vorwärts machen. Jemand, der sich in diesem Themengebiet auskennt, ist Sabrina Müller. Sie ist Professorin für praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät von der Uni zu Bonn in Deutschland. Und auch bei der Uni Zürich ist sie angestellt. Churches in Time of Corona, Kirchen in der Corona-Zeit. So hat das Forschungsprojekt geheissen, das während Covid lanciert worden ist. Im Wesentlichen hat man da eine Digitalisierung in der Kirche beobachtet. Und Sabrina Müller, sie steht mit dabei gewesen. Ihr Schwerpunkt ist Digitalisierung im Bereich Kirche und Religion. Und gerade während der letzten 5 Jahren hat es in diesem Bereich nochmal einen Schub gegeben, bei der Kirche wie auch bei den Firmen, Unternehmungen und sonstigen Organisationen. Gottesdienste sind über Livestream übertragen worden. Sitzungen und Meetings haben über Online-Konferenzplattformen wie Zoom stattgefunden. So sagt Sabrina Müller im Interview mit dem Georg Hoffmann.
Also man hat dann während Covid schon auch von einem Digitalisierungsschub in der Kirche geredet. Was man aber eigentlich jetzt kennt, ist, dass bei Filmen wie «Back to Normal» oder ein bisschen zurückgegangen ist. Also das heisst, ein Teil von dem Digitalisierungsschub ist auch verloren gegangen. Was natürlich auch, ein Teil ist auch schade. Dafür etwas, was man schon sieht, ist, dass gewisse Sachen auch selbstverständlicher geworden sind. Also eben, dass man mal einen Gottesdienst kann streamen kann. Oder was während Covid auch nochmal zugenommen hat, ist so die Präsenz von kirchlichen Vertretenden in den sozialen Medien. Also religiöse Influencerinnen zum Beispiel.
Das ist mehr geworden.
Ja, das oder hat vorher stärker schon angefangen, aber es ist viel stärker geworden. Und man sieht auch in den Kirchen in Deutschland und der Schweiz zum Beispiel, dass das Bewusstsein auch für so Einzelpersonen, die man Anstellte im Auftrag von der Kirche oder Teilanstellte auch gewachsen ist. Das heisst, hier kann man schon sagen, dass Kirche in dem Sinn auch digitalisiert wird, andere Kommunikationskanäle bedient. Mhm. Aber wieso das grosse Ding, es gibt einen mega Digitalisierungsschub und der ist dann nachhaltig, das würde ich so im Moment nicht bestätigen.
Hat man sich das ein bisschen wieder erhofft gehabt, also dass es das werden sollte?
Das ist jetzt die Frage, von welchen Leuten redet man. Also je nachdem, in Forschung oder Kirchenleitung hat man sich es manchmal erwünscht, in der Praxis gewisse auch. Also wir sehen auch, wir haben wirklich Statistik zu dieser Zeit, dass gerade bei Pfarrpersonen haben zum Beispiel gesagt, hey, ich habe mehr Freiheit, mich auf das besinnen, was der Kern von meinem Job wieder ist und weniger administrative Sitzungen, die eigentlich unnötig sind.
Oh, okay.
Mehr Zeit auch für Seelsorge, auch digitale Seelsorge und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich auch wieder zurück back to normal mit grossen Administrationsloads. Und das heisst, eigentlich kann man sich auch gewisse Sachen wünschen. Was man aber auch sieht, ist immer noch die Sprache von, ja, die physische Begegnung ist nur die reale Begegnung und das haben wir jetzt wieder und so. Ich würde aber sagen, es ist etwas auch Ambivalenz, wie man auch sieht, es sind wirklich auch sehr treue Kirchgehende weggefallen. Und auch Abbruch hat es gegeben, Jugendarbeit und Kirchengemeinde und so weiter. Und das ist nicht einfach wieder back to normal. Das ist wirklich nicht mehr. Sondern da kriegen Gemeinden auch mit dem Abbruch bis jetzt.
Also eine gewisse Analogie da mit Kulturveranstaltung, oder? Wo man zum Teil wieder gerne zurück will, ein Live-Konzert schauen, so gehen Kirchengänger wieder killen, vielleicht. Oder vielleicht auch nicht mehr, weil sie finden so, ja, jetzt haben wir uns an die Streaming-Zeit so ein bisschen gewöhnt und bleiben daheim.
Ja, genau das. Und man hat sich noch mehr daran gewöhnt, ich klicke mich jetzt gerade dort rein, wo ich es gerade spannend finde oder wo ich auch dazu passe. Und auch das, ich werte das nicht einfach negativ, aber das macht ja auch etwas mit dem Selbstverständnis. Weißt du, welchen religiösen Impuls hole ich mir jetzt? Mhm. Und da ist natürlich wie durch die digitalen Angebote, durch die sozialen Medien, auch übrigens durch religiöse und spirituelle Apps, nochmal viel breiter geworden, wo sich die Leute denken, je länger, je mehr auch noch so Zugänge holen, was sie wollen und was sie brauchen.
Also man hat eine Auswahl, die man vorher nicht gehabt hat.
Ja, und das sieht man, so, das sieht man bei hochreligiös und man sieht es auch bei so quasi spirituell Interessierten. Mhm. Und was man auch sieht, ist, während Covid hat zum Beispiel die Downloadzahlen von religiösen und spirituellen Apps massiv zugenommen. Und seit 2015 sind mehr als 2.500 neue religiöse und spirituelle Apps, Mindfulness-Apps und so weiter quasi auf den Markt gegangen. Mhm. Nicht, dass alle zu heben und überlebt haben, aber einfach, dass man dort auch sieht, dass es einen Zulauf gibt und das ist dann im christlichen Kontext, dann bei den verschiedenen Konfessionen, aber auch transreligiös, multireligiös und so. Das heisst, ich habe halt viel grösseres Buffet, was wollte ich mir jetzt gerade wählen und das wie das Smartphone ist da wie ein Portal oder der Zugang zum Spirituellen.
Also die Sinnsuche und auch vielleicht Stress, je nachdem, oder Angstzustände, die wahrscheinlich auch zu dem geführt haben, oder? Dass man jetzt mehr sich so orientiert.
Dass man sich so orientiert, auch eben Entspannungsübungen, Meditationen, aber auch nach Interessen. Mhm. Auch diese Bibel-App oder das kann ich mit diesen Kollegen Bibel-App-Ding teilen und schauen, was lesen die. Oder eben, ich kann mir die und die Meditation aus dieser religiösen Tradition oder aus dieser Religion holen. Oder die und die Influencerin. Also ich kann halt über das Smartphone eigentlich wie den Zugang so ein bisschen zum Heiligen, zu ganz vielen religiösen Erfahrungen und Angeboten. Und das nutzen auch die Leute durchaus auch. Und natürlich je jünger, desto mehr, wie das Smartphone so selbstverständlich geworden ist. Es ist wie eine Erweiterung vom Mensch und nicht mehr einfach ein Tool.
So sagt Sabrina Müller, Professorin für praktische Theologie. Sie spezialisiert sich auf Digitalisierung im Bereich Kirche und Religion. Vieles wird dicht gemacht, vom einen Tag auf den anderen. Das war vor genau 5 Jahren der Fall, im März 2020, beim Lockdown. Betroffen davon waren alle. Schwer getroffen hat es dort auch Kultur und die Kunstschaffenden. Martin Villiger war einer von ihnen. Er ist Film- und Musikkomponist. Er hat schon Musik komponiert für über 130 Filme und Serien. Und neben dem macht er Werbung, Musik für Firmen und Marken. Und er macht auch Konzerte und Spontankompositionen. Er erzählt, was der Lockdown für ihn dortmals bedeutet hat.
Was mich vor allem erstaunt, ist, wie schnell das jetzt schon 5 Jahre ist. Damals ist es wie so, quasi wie wenn das Auto noch ein bisschen weiterfährt. Also ich habe dort noch fröhlich weiter komponiert für einen Film und habe gedacht, ah ja, ich bin am Komponieren, alles ist stillgestanden. Und dann sind auch die Filmaufträge nicht mehr gekommen. Also man konnte keine Filme mehr machen. Es war einfach so ein totales Abbremsen gewesen.
Weil aber alle dort mal im Gleichen inne gewesen sind, sei das am Anfang nicht so aufgefallen. Schnell sei aber auch bei ihm die Frage gekommen, wie überleben wir das? Von wo kommt das Geld? Das sei allen ähnlich gegangen.
Ich bin nicht so der typische Kulturschaffende, in dem ich nicht eigentlich von so kulturellen Aufträgen lebe, sondern mehr wirklich direkt mit Kunden zu tun habe, mit Firmen oder eben mit dem Fernsehen, mit Regisseuren. Und das heisst, dass ich nicht jetzt einen Ansprechpartner habe, sondern ich habe mich dann auch müssen quasi an den Staat wenden und fragen, ob ich jetzt auch Unterstützung bekomme, bis das Ganze vorbei ist. Und das ist auch so ein bisschen Auf und Ab gewesen. Weil zuerst jetzt tönt so, ah nein, ich komme nicht über, weil ich habe zu gut verdient vorher, ich bin quasi zu erfolgreich gewesen und dann ist es aber dann doch gegangen. Ja, so ist es ein bisschen Auf und Ab gewesen. Und ja, am Schluss hat es zum Glück geklappt.
Für gewisse Kunstschaffende sei die Zeit aber brutaler gewesen. Die, die auf Live-Auftritte angewiesen waren, sagen, die müssen neu schauen. Und er hat aber auch neue Wege gehen.
Manchmal hat es mich fast ein bisschen gestresst, wenn ich gesehen habe, so irgendwelche neuen Projekte, die die Leute angerissen haben. Und ich bin mehr so gewesen, wohin? Ich weiss gar nicht. Und andere haben so tolle Ideen von Online-Konzerten und das und dieses. Und ich habe dann mehr so ein bisschen gesucht und was könnte ich jetzt als nächsten Schritt machen. Ja, ich habe dann so eine Komponistengruppe angefangen, wo wir so ein bisschen verteilt sind über die ganze Welt. Ich habe gedacht, wir könnten einander helfen. Also wenn es wie alles ein bisschen zusammenbricht, dann ist es eigentlich eine gute Reaktion, dass man einander hilft. Und ich hatte dann einen Komponist in Den Haag, einen in Los Angeles, einen in Taiwan. Und die Idee war, dass wir die Arbeit dann wie so umreichen. Quasi innerhalb von 24 Stunden drei Arbeitstage, damit wir schneller vorwärts kommen und zusammen arbeiten. Und das hat dann auch recht gut funktioniert. Wir haben mehrere Projekte also zusammen gemacht.
Für den Martin Villiger war das eine Phase in dem Lockdown, wo er gemerkt hat, dass er nicht alles im Griff hat. Vorher hat er immer gedacht, dass wenn er einen guten Job macht und sein Bestes gibt, dann kommt alles gut. Dort hat er dann gemerkt, dass er auch von äußeren Umständen abhängig ist, dass er nicht alles unter Kontrolle hat. Trotzdem nimmt er auch vieles Gutes mit aus dieser Zeit.
Ja, das Positive daraus war sicher, dass viele Künstler einander wie geholfen haben. Also, dass, weil wir alle im Gleichen sind, war sehr viel Verständnis gewesen. So, ah ja, mir geht es auch nicht so gut. Ah, komm, wir machen etwas zusammen, komm, wir helfen einander. Und das Gefühl ist sehr stark gewesen. Und für mich persönlich, ich habe dann halt eben neue Sachen angerissen. Ich denke, die Idee vom Culture Clash, also von diesen Konzerten, wo ich probiere, verschiedene Kulturen zusammenzubringen von Leuten, die sich noch nie gesehen haben und dann einfach zusammen Musik machen, das hatte ich schon vorher, die Idee. Aber vielleicht hat das noch ein bisschen einen Anstoss gegeben, das dann wirklich auch zu machen.
Die Krise hat ihn da angetrieben, um weiterzugehen, neue Wege zu finden. Auch jetzt wieder ist die Szene gefordert mit der ganzen Thematik rund um die KI, die künstliche Intelligenz.
Das wird aber alle Bereiche treffen am Schluss. Aber wir sind jetzt einfach ziemlich am Anfang schon dabei, weil Musik kann mit KI gemacht werden, aber KI kann nicht alles und einfach all diese Sachen zu realisieren und mit dem umzugehen und das vielleicht auch zu nutzen oder zu verarbeiten, das ist wie jetzt die nächste Aufgabe. Das ist wieder ein neues Gebiet. Wenn man sich fest damit beschäftigt, dann kommt man dann all die Sachen mit, über was kann ich machen, wie sollte man es einsetzen, was ist vielleicht auch ethisch vertretbar. Eigentlich das Ganze, also es ist quasi wie nochmal schon die nächste Krise. Also jetzt die Pandemie ist so eine Vollbremse gewesen und jetzt KI ist einfach so eine Neuorientierungsphase.
Das sind die Eindrücke von Martin Villiger. Die Kunst- und Kulturszene hat also auch 5 Jahre nach dem Lockdown ihre Herausforderungen. Mit den Learnings aus der Pandemie gehen sie aber auch da zuversichtlich weiter. Egal, wo man reinlässt, bei den Jugendlichen, in der Kirchenlandschaft und auch in der Kultur- und Kunstszene, wenn sie zurückschauen auf die Zeit von 5 Jahren, ist das zuerst mal mit negativen Gefühlen und Erlebnissen verbunden. Fragen sind aufgekommen. Existenzielle Fragen, aber auch Sinnfragen und Herausforderungen. Aber bei dem ist es glücklicherweise nicht geblieben. Alle unsere Gäste und Interviewpartner betonen aber auch, dass die Pandemie und der Lockdown wieder Neues hineingebracht haben. Innovationen wie Digitalisierung oder mehr Fokussieren auf die psychische Gesundheit. Oder wie es der Martin Villiger gerade vorher so schön gesagt hat, sich immer wieder neu erfinden und nie stehen bleiben. Etwas, was uns sicher allen helfen kann beim Bewältigen von unseren täglichen Herausforderungen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du auch sonst ein Hörer oder eine Hörerin von unseren Podcasts bist, dann freuen wir uns auf deine Unterstützung. Wir von RF Media Schweiz, die diese Podcasts produzieren, sind auf Spenden angewiesen. Jeder Franken hilft uns, sodass wir in Zukunft weiterhin viele Podcasts und andere Medienangebote produzieren und veröffentlichen können. Spenden kann man am besten via Link in den Shownotes. Danke vielmals. Und wir melden uns mit dem neuen Wochenmagazin «Relevant» in einer Woche wieder. An dem Podcast mitgearbeitet hat der Georg Hoffmann. Ich bin der Karl Littli. Macht's gut.
«Relevant»
– das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.